Und euch vielleicht auch. Ich möchte euch eine Geschichte kurz erzählen aus der Bibel, aus Markus Kapitel 9, ab Vers 14. Jesus war mit seinen drei engsten Freunden, mit Johannes, Jakobus und Petrus, auf einem Berg. Und diesen Berg nennt man auch Berg der Verklärung, weil da passierte etwas ganz Wunderbares, auch Sonderbares, aber es war wirklich eine Sternstunde, die die Jünger hier mit ihrem Meister erleben durften. Plötzlich veränderte sich Jesus. Mose und Elia kamen und redeten mit ihm. Und da passierte also Unerhörtes. Und die drei, die standen dann nur mit so großen Augen und offenen Mündern und sahen das und bekamen das mit. Und dann kam noch diese Stimme von Gott: Dieser ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und ich weiß nicht, ob wir uns da so hineinversetzen können, aber ich glaube, dass die drei mit Jesus, als sie da den Berg runterkamen, die schwebten wie auf Wolken. Die waren heil, die waren total erfüllt mit Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit, und das, sowas hatten die noch nie erlebt. Und Petrus sagte dann auch: Ja, lasst uns hier bleiben, ich baue gleich drei Hütten und lasst uns hier an diesem Ort bleiben, das ist so toll hier und so schön. Ja, aber wie das so ist, ne, wir kennen ja auch das Sprichwort: vom Berg der Verklärung muss man irgendwann wieder runter. Und das mussten die auch, die vier. Und dann kamen die runter und dann hörten sie schon von Weitem, da war Streit, da war Aufruhr, Stress. Da zankten sich die Pharisäer mit den Jüngern, und dann war da noch so ein krankes Kind, das gebärdete sich komisch, und der Vater von diesem Kind war dazwischen, und der war verzweifelt und wollte, dass die Jünger seinen Sohn da halten, und sie konnten das nicht. Und oh, schrecklich, ne? Ist das nicht schrecklich? Man erlebt so einen tollen Gottesdienst und man wird so gesegnet und der Lobpreis war so schön und alles. Und dann geht man nach Hause und dann gibt's erstmal einen schönen Streit, ne? Also nicht so einen schönen Streit und was weiß ich, weil das Essen angebrannt ist. Und irgendwas Blödes passiert immer, ne? Und dann ist man auf einmal wieder ganz unten auf dem Boden und ja, der Berg der Verklärung ist schon wieder in Vergessenheit geraten. Auf jeden Fall, die haben eine richtig kalte Dusche gekriegt. Und ehrlich gesagt, als Jesus da noch sagt: Oh, ihr Ungläubigen, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ich glaube, Jesus war auch genervt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Jesus genervt war? Nee, ne? Aber ich kann es mir vorstellen. Wir vergessen manchmal, dass Jesus auch ein Mensch war. Und wie er das so sah, diesen ganzen Stress da und dieses Gezänke und so, dachte: Ah, nein. Wie lange soll ich euch ertragen? Ja, und dann bringen sie den Jungen zu Jesus und sagen: Ja, hier, der hat irgendeinen unreinen Geist oder irgendwas, auf jeden Fall. Wir haben schon alles probiert und wir können ihn nicht heilen. Und mal wird er von den Dämonen ins Feuer geworfen, mal ins Wasser. Und ja, und wir haben ja alles ausprobiert und nichts funktioniert. Wird nicht gesund und ja, und dann sagt der Vater dieses Jungen: Ja, aber wenn du etwas kannst, dann hab doch Erbarmen und hilf uns. Und dann sagt Jesus: Wenn du etwas kannst, dem Glauben ist alles möglich. Ja, und dann dieser berühmt gewordene Satz von dem Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? Hilf meinem Unglauben. Und das hört sich so widersprüchlich an, ne? Irgendwie, als wenn wir denen zurufen wollten: Ja, nun entscheide dich doch. Glaubst du oder glaubst du nicht, ne? Geht dann beides gleichzeitig? Geht es überhaupt? Wie ist das denn eigentlich? Wenn du etwas kannst, ja, wie kann man Jesus so eine Frage stellen? Jesus kann alles. Ja, also, wir hätten schon die richtige Antwort gehabt für diesen Mann, ne? Aber andererseits muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, geht es mir ganz oft genauso. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht immer so mit 100% Glauben erfüllt. Ich kenne auch Zweifel und ich kenne auch manchmal sogar diesen Unwillen zu beten, weil ich denke, ja, es passiert ja doch nichts, ne? Jetzt auch noch beten und ich habe sowieso schon alles probiert und ich habe schon dies und jenes gemacht und ja, was soll das bringen, ne? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und wir hören hier die Verzweiflung auch. Die Verzweiflung heraus, ne? Hört ihr das auch bei diesem Vater? Dein Kind ist unheilbar krank, kein Arzt kann helfen. Dein ganzes Leben lang hat er da schon immer diese lebensbedrohlichen Attacken. Und ja, Herr, ich will ja glauben. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, zweifle ich auch. Und das ist in diesem Wort Verzweiflung, da steckt ja auch schon der Zweifel drin im Deutschen. Das ist eigentlich ein ganz tolles Wort, ne? Das hat oft mit Zweifel zu tun, wenn wir verzweifelt sind. Weil wir eben nicht die Sicherheit haben, nicht diese hundertprozentige, so wie es uns in den Versicherungen immer versprochen wird, ne? Wenn sie diese Versicherung abschließen, dann können nie was passieren, ne? Und wenn es dann doch passiert, heißt es ja, aber da gibt es natürlich noch 20 Ausnahmen, dafür sind sie nicht versichert, ne? Dann hat man wieder Pech gehabt. Aber ja, man möchte das so gerne, man hat es nicht im Leben, man hat nicht diese hundertprozentige Sicherheit. Und die Gründe für den Zweifel gibt es so viele. Ja, das hört man ja auch immer, wenn man mit Menschen über Jesus spricht. Ja, aber wieso gibt es dann den Krieg in Syrien und warum werden da Kindergärten bombardiert und Krankenhäuser und warum lässt Gott das zu, dass dieser junge Familienvater sterben musste im Autounfall? Und es gibt so viele schreckliche Dinge auch im Moment, was wir hören, von wo Kinder geschändet werden, wo Flüchtlinge ausgebeutet werden oder hilflos irgendwo im Mittelmeer sterben müssen. Wir haben eben von Krankheiten gehört, unter euch auch. Ja, und dann hat man oft beides in sich. Also wenn wir ehrlich sind, oder? Glaube, aber auch wieder Zweifel. Ja, warum passiert denn nichts? Warum? Wir haben doch gebetet. Warum ist derjenige noch nicht gesund geworden? Wie oft hat man das schon erlebt? Man hat gehofft und gebetet und es ist nichts passiert. Also ich behaupte, der Vater in diesem Bericht, der hat nicht mehr oder weniger Glauben als wir. Ja, wir sind schnell Glaubenshelden, wenn es darum geht, unser Glaubensbekenntnis aufzusagen. Wir glauben an Jesus, an den Vater, an den Heiligen Geist und so weiter und so weiter. Das wissen wir alles, ja, wir haben es im Kopf. Aber wenn das dann so abgerufen wird, plötzlich, wenn plötzlich so eine große Not da steht und so, und dann heißt es so, Leute, wir müssen jetzt alle beten, bitte bete, ne? Bitte bete, dann, oh wow, ne? Dann merken wir, wie, was uns das abverlangt, unserem Herzen, unserer Seele, unserem Geist. Wenn es um uns selber geht, wenn es um unsere eigenen Kinder vielleicht geht, die bedroht sind, dann plötzlich merken wir, ob unser Glaube trägt. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Textstelle sehr seelsorgerlich. Sehr seelsorgerlich. Denn sie beschreibt auch mein Herz. Ich glaube und ich glaube auch gleichzeitig nicht. Beides ist in meinem Herzen. Ja, mal geht es mir wie die Jünger, die beten und glauben und alles Mögliche ausprobieren und es passiert nichts, wie bei diesen Jungen. Und manchmal geht es mir auch wie dem Vater, dass ich verzweifelt bin, wegen der Not und wegen meines eigenen Unglaubens. Und trotzdem, obwohl Jesus auch irgendwie auch, wie gesagt, auch genervt ist und sagt, wie lange soll ich euch hier noch ertragen mit eurem Kleinglauben, mit eurer Ängstlichkeit. Das Schöne finde ich, Jesus wendet sich nicht ab. Er hätte auch sagen können, nee Leute, ich komme jetzt gerade von einer ganz anderen Vorstellung. Macht euren Kram alleine, ne? Ich gehe wieder zurück zum Berg der Verklärung. Das war so schön. Das war so herrlich. Ja, mal mich mit meinesgleichen mal auszutauschen, mit Elia, mit Mose. Das hätte ich gut verstehen können, wenn Jesus sich einfach nur abgewendet hätte. Sagte er, ja, dann macht mal weiter so, ne? Aber Jesus tut das nicht. Er sagt nicht, das ist mir hier alles zu klein und zu mickrig und sondern er bleibt bei den Zweifelnden. Er bleibt bei den Kleingläubigen, bei den Jüngern und er bleibt auch bei diesem Vater mit seinem Sohn. Und das finde ich so seelsorgerlich. Und dann heilt er den Sohn und er heilt auch den Unglauben. Ja, Unglaube muss auch geheilt werden. Ja, es geht nicht immer nur um körperliche Krankheiten bei Heilung, sondern das wissen wir ja. Es geht ja auch um psychologische Dinge, ja, so nennt man das heute, um unsere Seele, um unseren Geist, der auch verwundet ist, der auch, wo auch nicht immer alles fest und stark ist und stabil ist. Und interessant ist, wie er den Unglauben heilt. Und Jesus tut das ganz oft so. Es ist euch sicher schon aufgefallen, wenn ihr die Evangelien lest. Er heilt den Unglauben, indem er den Glauben der Leute hervorhebt und ehrt. Er sagt zum Beispiel zu dem Blinden, dein Glaube hat dich geheilt. Er hätte auch sagen können mit Fug und Recht, ja, ich habe dich geheilt. Ja, er, der Sohn Gottes, natürlich. Jesus hat ihn geheilt, wäre ja auch richtig gewesen. Aber das sagt er nicht. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Warum? Warum sagt er das? Um den Glauben der Menschen hochzuheben und zu sagen, Mensch, guck doch mal, du hast viel mehr Glauben, als du denkst. Glaube, ich kann doch nichts und nur du, Jesus, und ich bin nichts und ich habe nichts. Und doch, du hast Glauben, du hast Glauben. Jeder Mensch hat Glauben. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu vertrauen. Auch der, der völlig am Boden liegt. Auch er hat immer noch ein bisschen Glauben in sich. Und das reicht. Das reicht. Ja, wir müssen nicht 10 Semester Theologie studiert haben, um glauben zu können. Das kann jedes Kind und jeder Erwachsene. Dein Glaube hat dich geheilt. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das, Jesus sagt das ständig und das sagt er auch heute zu uns. Vielleicht sitzt du heute auch hier und denkst, naja, die da vorne stehen, die haben sicher ganz großen Glauben, aber ich habe nur so einen kleinen Glauben. Und was mache ich überhaupt? Gehöre ich überhaupt hier hin und so, ne? Ja, aber du bist schon richtig hier. Denn Jesus liebt dich. Er liebt dich ganz genauso wie die, die scheinbar so einen großen Glauben haben. Das ist ja auch immer nur so unsere Vorstellung. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Aber darauf kommt es auch nicht an, wer jetzt mehr oder weniger Glauben hat, sondern eigentlich kommt es so darauf an, was wir eben schon von Klaus gehört haben. Auf die Beziehung. Denn Glaube ist ja nicht etwas, wie soll ich sagen, was sie irgendwann mal unterschrieben haben, so, ich glaube, hiermit tue ich kund, ich glaube an Jesus und dann ist das irgendwie einzementiert für alle Zeiten. Nein, Glaube ist doch eine Beziehung, die jeden Tag wieder sich verändert. Und mal werden wir sehr herausgefordert mit unserem Glauben, manchmal vergessen wir auch den Glauben, es gibt auch solche Tage, da sind wir so beschäftigt und wir haben gar keine Zeit zu beten oder an Jesus zu denken. Und dann wiederum werden wir richtig ins Gebet getrieben und wir suchen die Beziehung, wir suchen die Gemeinschaft mit Jesus. Ja, das ist nicht statisch, das ist lebendig. Und darauf kommt es Jesus hier an. Nicht darauf, dass wir das richtige Glaubensbekenntnis aussprechen, sondern dass unser Herz offen ist für ihn. Ja, dass wir ihn lieben, dass wir sagen, ja, ich vertraue dir. So wie Kinder ihren Eltern vertrauen. So wie Eltern auch ihren Kindern vertrauen, ne? Wie man seinen besten Freunden vertraut. So dürfen wir Jesus vertrauen. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Vertrauen hat dich geheilt. Deine Beziehung zu mir. So könnte man es eigentlich auch sagen. Die hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Wisst ihr, wir können Glaube und Unglaube nicht wie eine mathematische Gleichung sehen, so wie 5 minus 5 0 ergibt. Ja, da brauchen wir nicht lange nachrechnen, das können wir sogar noch ohne Taschenrechner hinkriegen. Ne? Und dann Glaube minus Zweifel, was ist das? Ist Glaube. Ist nicht 0. Warum? Weil der Glaube viel, viel stärker ist als der Zweifel. Ja, also ich glaube, dass in jedem Glauben auch ein bisschen Zweifel drin steckt. In jedem von uns steckt auch Zweifel, wenn wir ehrlich sind. Aber deshalb haben wir immer noch Glaube, versteht ihr? Und der Teufel will uns das manchmal so unter die Nase rammen. Siehst du, jetzt hast du wieder gezweifelt, Gott hört dich nicht, vergiss es, ne? Am besten hör auf mit deinem Glauben, das bringt eh nichts. Aber das ist Unsinn. Der Glaube ist tausendmal stärker als der Zweifel. Wenn ich euch fragen würde, was seht ihr hier? Außer jetzt diese Tannenspitzen, die denkt euch mal weg. Was seht ihr da auf diesem Bild? Könnt ihr das erkennen? Sterne, ne? Ja, genau. Aber eigentlich ist das nur die halbe Wahrheit, denn in Wirklichkeit sieht man das dunkle Universum. Von der dunklen Masse des Universums gibt es viel mehr als von den Sternen. Zwischen den Sternen sind riesige Zwischenräume. Aber wir sehen die Sterne, genau. Warum? Weil die Sterne hell sind. Weil sie tausendmal heller sind. Und so ist das auch mit dem Glauben. So ist das auch mit Gott. Ja? Die Zweifel, die Ängste, der Kleinglauben, das ist auch immer bei uns vorhanden, mehr oder weniger. Aber trotzdem ist das Vertrauen zu Gott viel stärker. Und das besiegt die Zweifel. Die Liebe Gottes ist stärker als die Angst. Glaube ist eine Haltung des Trotzdem. Ja, ich richte mich aus auf den guten Gott. Ich glaube, dass Gott gut ist. Auch wenn meine Situation im Moment vielleicht total schlecht ist und beängstigend ist. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott gut ist. Ja, das ist dieses Trotzdem. Ja. Ich aber und mein Haus, wir wollen festhalten, wir wollen auf den Herrn vertrauen. Auch wenn alles andere vielleicht kaputt geht. Aber ich gucke auf die Sterne, ich gucke nicht auf das Schwarze. Ich gucke auf das Licht. Das ist Glaube. Und deshalb fordert Jesus unseren Glauben heraus. Als die Jünger ihn dann später fragen, als das alles vorbei ist, der Sohn ist geheilt und sind alle wieder nach Hause gegangen, als sie ihn fragen, warum sie den Jungen nicht heilen konnten, da sagte er, diese Art kann nur durch Gebet ausfahren. Ja, Gebet. Nur durch Gebet. Also dieses Ganze, ich weiß ja nicht, was sie alles vorher probiert hatten, aber das hat nicht geklappt, weil sie nicht gebetet haben. Und das ist auch die Antwort auf unseren kleinen Glauben. Beten, das sich wieder auf Gott fokussieren, auf seine Stärke, auf seine Macht, seine Majestät, das, was wir eben schön besungen haben hier, ne? Sich auf Gott wieder ausrichten, auf ihn schauen. Ja, du kannst alles. Du bist der Große, du bist der Herrliche, du bist der Starke, du bist der Gute. Und du kannst alles, Herr. Du kannst alles verändern. Du kannst meine Situation von Grund auf verändern. Du kannst die Krankheit in Gesundheit verwandeln. In einem Augenblick. Das wissen wir, das haben wir auch schon erlebt. Du kannst Menschen frei machen von Gebundenheiten. Ja, wir haben ein Ehepaar, die waren jahrelang rauschgiftsüchtig. Und von einem Tag auf den anderen sind sie frei geworden, einfach durch ein schlichtes Gebet zu Gott. Kein großes Brimborium, da war nichts weiter nötig. Gott kann es tun. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf diese Zerrissenheit, die wir ja immer wieder spüren. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ja, das ist die Antwort. Beten. Beten, weil das macht Gott wieder in mir groß. Das knüpft die Beziehung wieder zu Jesus neu. Wir bleiben nicht bei unseren Zweifeln stehen, sondern wir wenden uns an ihn. Der Vater im Himmel kann alles. Wir kommen dann auch zu diesen Möglichkeiten Gottes. Wir erleben das und wir sehen das und der Glaube, ja, er wächst in uns. Vertrauen zu Gott. Ja, ich wünsche mir so, dass wir das in unseren Alltag mitnehmen. Dass das nicht nur heute Morgen etwas ist, was unser Herz erfüllt, sondern dass wir das mitnehmen. Weil der Alltag ist, das ist der größte Teil unseres Lebens. Das ist ja klar. Also wenn du Streit mit deinem Ehepartner hast, wenn du Probleme mit deinen Kollegen hast,
Wenn du nicht weißt, wie du mit deinem Kind reden sollst, wenn du frustriert bist, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du krank bist oder wenn du einfach nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, wie der nächste Schritt in deinem Leben sein soll, dann sage es Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, kannst das ruhig so zitieren. Sei so ehrlich zu Gott. Du musst ihm nichts vorspielen. Du musst nicht Gott vorspielen, was für ein Glaubensheld du bist, weil Gott kennt dich sowieso. Er weiß ja, was wirklich in dir ist. Und das entkrampft auch so wunderbar, ja. Manchmal denken wir auch, wir müssen voreinander so und so darstellen, ja, ich glaube immer und ich bin immer fest und treu und, ja, aber das, was soll das, ne? Gott weiß, wie es in uns aussieht und wie wir zumute sind. Und diesen Rettungsring finde ich so gut, weil Jesus wirft uns heute den Rettungsring zu. Ja, er weiß, dass wir es alleine nicht können. Die Jünger konnten diesen kranken Jungen nicht heilen. Aber Jesus konnte es und er hat es gemacht. Und wenn wir ehrlich sind zu ihm, dann sind wir auch nicht zu stolz, nach diesem Rettungsring zu greifen. Ja, dann sagen wir, nee, brauche ich nicht, kann schwimmen. Ne? Nein, dann nehmen wir den Ring. Wir ergreifen diese ausgestreckte Hand. Und wo Jesus uns sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Du hast Glauben. Ja, aber ich fühle mich gar nicht so glaubensvoll und ich fühle mich so schwach. Ja, aber du hast Glauben. Du weißt doch, wie das geht. Du kannst mir vertrauen. Ja, aber wie denn? Ja, fang doch einfach an zu beten. Fang einfach an zu beten. Sag mir, wie es dir geht. Und vertrau mir. Glaube, dass ich da bin, dass ich dich höre und dass ich auch handeln werde. Jesus ist nicht weggegangen. Er ist bei den Glaubenden stehen geblieben. Er ist bei ihnen geblieben. Und er blieb so lange da, bis das Problem gelöst war. Und ich glaube, er will uns einfach ermutigen heute. Gerade bei den Dingen, die vielleicht schon so lange dauern, wo wir schon so lange beten und so auch so ein bisschen zermürbt sind. Ah, was soll ich? Ich bete immer dasselbe und es passiert nicht. Ja, aber Gott weiß es trotzdem. Gott weiß es. Und er liebt dich. Und er liebt auch vielleicht den Menschen, nein, nicht vielleicht bestimmt, liebt er auch den Menschen, für den du schon so lange betest. Und Gott kann das verändern. Gott kann die Situation verändern. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind eigentlich so wie dieser Vater in der Geschichte, die wir heute gehört haben. Herr, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle so. Einerseits glaubensvoll und andererseits auch voller Zweifel. Und ich danke dir, dass du uns nicht wegstößt, Herr, dass du dich trotzdem so zu uns herabbeugst, dass du dich kümmerst, dass du dir Zeit nimmst, dass du uns auch zeigst, wie das geht mit dem Glauben, mit dem Beten und dass du uns so überaus liebst, dass du auch die Dinge veränderst und in die Hand nimmst, Herr. Du kümmerst dich. Danke, Jesus. Und du weißt auch, wie viel unerhörte Gebetsanliegen heute hier in diesem Raum sind. Herr, wenn wir das alles hier zusammen sehen würden, du weißt es, Herr, und Herr, wir bringen dir das heute nochmal, Herr, wir bringen es dir jetzt, wir dürfen es dir bringen, Herr, wir sind deine Kinder und du bist nicht ungeduldig mit uns, sondern du bist sehr geduldig und du hörst unser Gebet, hörst unsere Bitten. Und Vater, wir wollen einfach jetzt so sein wie deine Kinder, ja, wir sind deine Kinder. Und ich einfach bitten, Papa, komm, lieber Vater, komm und greif ein, Herr, und hilf und verändere diese Situation, Herr, für die wir schon so lange beten. Und niemand konnte es bisher verändern, aber du kannst es. Ja, Herr, danke. Danke, dass du unsere stillen Gebete jetzt hörst.